Also zunächst einmal Gratulation. Ihr seid gekommen, obwohl das Thema Sünde meistens eher unangenehme Emotionen auslöst. Sogar wenn man nicht daran glaubt, dass es so etwas gibt. Der Eindruck, jemandem etwas schuldig zu sein, produziert Abwehr. Und darum ist der Begriff Sünde auch mit etlichen Missverständnissen verbunden. Habt ihr jetzt die Hoffnung, dass ich sage, okay, sie sagt vielleicht, es ist alles gar nicht so schlimm? Dann muss ich euch enttäuschen, es ist noch schlimmer. Sünde ist das, was diese Erde, was die Menschen, was dich und mich kaputt macht, was uns verdirbt. Sünde gibt es in den Folterkellern auf aller Welt, an den Schlachtfeldern aller Welt, an den Wall Streets der Welt, im Kreml, im Weißen Haus und ich weiß nicht wo noch überall, in allen Schlafzimmern der Welt und in deinem und meinem Herzen. Darf man das so verallgemeinern? Ja. Leider muss man sagen, Sünde bleibt Sünde. Da nützt das Differenzieren auch nicht viel. Das hat was mit dem Adressaten zu tun, mit dem, den wir dadurch kränken und beleidigen. Denn wir schaden mit der Sünde zwar unmittelbar dem Menschen neben uns, aber wir schaden auch unserem Verhältnis zu Gott. Meine Eltern kamen so in den 70er, 80er Jahren von irgendeinem lutherischen Hauskreis nach Hause und meine Mutter war voller Euphorie und sagte, jetzt weiß ich, dass es ja Puppensünden gibt. Gute lutherische Pastoren nennen das so. Puppensünden sind die Sünden, die man tut, die einem bewusst sind, wo man das Gefühl hat, mit etwas Anstrengung könnte ich das auch lassen. Seinen Müll nicht trennen. Am Telefon nicht flunkern, das man nicht kann, ein Kompliment machen, was man gar nicht im tiefsten so meint, Zeit vertrödeln für Sachen, wo man genau weiß, das könnte man auch sinnvoller füllen, das sind Puppensünden. Und dann gibt es ja noch auf der anderen Skala, auf dem anderen Ende der Skala, die Todsünden. Neid, Habsucht, Mord, Zorn, Fresserei, Wollust. Muss man da keine Unterschiede machen? Gott macht da keine Unterschiede, weil er sagt, ob du Bonbon ins Grüne wirfst, Bonbonpapier ins Grüne wirfst oder ob du deinem Nachbarn nach zum Leben trachtest, das macht für mich nicht den Unterschied, weil du damit meine Bestimmung brichst und mich beleidigst, weil du mich nicht um Hilfe anrufst in dieser Situation, in der du bist. Trotzdem kann man an den Todsünden noch ein bisschen was anderes sehen, nämlich diese üblichen Verdächtigen, die uns sofort beim Begriff Sünde einfallen, zeigen in der Art, wie sie uns erfassen, Habsucht, Neid, so diese Dinge, wie sie verderben und zerstören, wie tief unsere Trennung in Gott da ist und wie wenig Potenzial wir haben, das ändern zu können. Sie zeigen uns, wie weit wir von Gott weg sind. Und sie zeigen uns, wie weit wir von dem weg sind, wie der Mensch eigentlich sein sollte. Sünde packt uns so total, dass wir sie nicht selbst bereinigen können. Und das sage ich nach unserem Putztag von gestern. Gott macht da keinen Unterschied, weil unsere Haltung, unsere Verdrehtheit weg von Gott uns zeigt, wie tief der Abgrund zwischen ihm und uns ist. Ich weiß nicht, wer von euch mal das Vorrecht hatte, in Norwegen zu sein. Ich konnte das als Jugendliche mit meinen Eltern erleben und das ist wirklich beeindruckend, wenn man in so einem Fjord ist. Links und rechts, hinter euch, vor euch, riesenhohe, steil aufsteigende, knickschwarze Berge. Vor euch super klares, wunderbar, aber eiskaltes Wasser. Und obwohl das vielleicht nur an manchen Stellen 500 Meter sind, die diese beiden Schluchtberge praktisch trennt, Wenn du kein Boot hast, keine Chance rüberzukommen. Und diese Fjorde sind immer nach unten, mindestens so tief, wie sie hinter dir im Rücken in den Himmel ragen. Und dieses uralte germanische Wort ist die Wurzel für den Begriff Sünde, nämlich Sund. Dieser Schnitt zwischen Gott und Mensch, dieser Abgrund zwischen ihm und uns. So wird bildlich, so unendlich tief wie diese Meeresarme ins Land schneiden, stehen wir auf der einen und unerreichbar uns gegenüber Gott auf der anderen Seite. Und nichts kann diesen Sund, diesen Abgrund der Sünde auffüllen. Da können wir bereuen, was wir wollen, da können wir versuchen, uns zu ändern. Wir können gute Gedanken denken und gute Taten am Fließband produzieren. Wir können uns selber verdrehen, umbringen schier vor guten Werken. Dieser Abgrund füllt sich nicht auf. Im Gegenteil, er scheint immer mehr in die Tiefe abzurutschen. Und wenn wir ehrlich sind und uns darüber Gedanken machen, dann spüren wir, wenn das so bleibt, wird das nicht gut ausgehen. Gott schenkt uns eine Unruhe über diese Situation. Und die ist gut, weil die führt vielleicht dazu, dass sich etwas ändert. Diese Unruhe nennt man auch Gewissen. Wir haben das Gefühl, da pocht in etwas in uns, eine unerledigte Sache und wir müssen uns darum kümmern. Aber jetzt habe ich eine gute Antwort, einen guten Ausblick für euch. Gott hat einen Weg gefunden, eine Brücke über diesen Abgrund zu schlagen. Und diese Brücke heißt Jesus Christus. Sein Opfer, seine Hingabe hat den Abgrund stellvertretend für uns aufgefüllt. Und darum konnte eine Brücke gebaut werden. Weil er das aus Liebe zu uns gemacht hat, darum haben wir jetzt, wenn wir vor Gott treten, einen Boden unter den Füßen. Darum müssen wir nicht ins Bodenlose versinken. Seine Rettung gilt und auf die ist Verlass. Und darum lieben wir diesen Mann. Darum loben und preisen und ehren wir Jesus Christus mit Liedern. Darum verrenken sich Leute und schaffen Kunstwerke. Darum reißen wir uns einen Arm für ihn aus. Darum gucken wir den anderen ganz anders an, weil Jesus Christus uns im Rücken ist und wir sagen, wenn er ihn liebt, was bin ich denn, dass ich diejenige oder denjenigen nicht liebe? Das ist der Grund, warum wir uns für Jesus Christus begeistern. Das ist der Grund, warum wir vor 2 Wochen Ostern gefeiert haben. Weil er das aus Liebe zu uns getan hat. Und weil wir uns auf ihn berufen können. Und weil Jesus Christus der Sünde in den Arm fällt und sie auffällt und sie ändert. Und weil wir dadurch in die Arme Jesu Christi gehen können und in die Arme Gottes. Jesus macht den Unterschied. Er ist der Unterschied. Ohne ihn geht leider nichts. Aber hinter ihm her und mit ihm geht es vielleicht für uns bis in die Ewigkeit. Also dann ist doch alles easy. Einfach glauben, trotz der Sünde. Im Prinzip schon. Aber es kommt dennoch auf dich an. Die Ostergeschichte, die Geschichten, die nach Ostern kommen, zeigen das an 2 Beispielen, einem schlimmen und einem guten. Judas hat seinen Verrat erkannt. Der hat verstanden, was er falsch gemacht hat. Und es ist ihm ein Schrecken übergekommen. Und er wollte seine Schuld abwerfen und abschütteln, als wenn er ein Tier im Nacken gesessen hätte. Darum geht er zu den hohen Priestern und jammert förmlich vor ihnen: Nehmt doch das Geld wieder. Ich will das nicht, da klebt Blut dran. Ich will das auf keinen Fall mehr nehmen. Ich will mich daran nicht bereichern. Und eigentlich hat er, glaube ich, denn die Priester waren für ihn ja so das, was euch, für euch, die vielleicht die Pastoren sind, der hat gehofft, die Pastoren sprechen ihn irgendwie frei von dieser Schuld. Aber die tun das nicht. Die lassen ihn kalt zurück und sagen: Was haben wir mit dir zu schaffen? Mit so einem Verräter, mit so einem Petzer haben wir doch keine Lust, überhaupt nur zu reden. Daraufhin schmeißt er das Geld in den Raum des Tempels und bringt sich um, rennt in seinen Selbstmord, in seiner Verzweiflung, weg von Gott in ein schreckliches Ende. Wenn es für einen wie Judas keine Vergebung gibt, keine Brücke über den Abgrund, liegt das dann daran, dass das eine unvergebbare Schuld ist? Ich glaube das nicht. Das größte Problem ist, dass Judas nicht zu Gott, zu Jesus findet. Dass er nicht hingeht unters Kreuz. Das hätte er tun können. Wer hätte ihn da vertreiben sollen? Aber bei ihm kann offensichtlich kein Vertrauen sein. Irgendwie ist die Bindung an Gott, an die Hoffnung auf Jesus Christus nicht da. Er hat die Beziehung abgebrochen. Er hat beschlossen, dass es keine Gnade mehr für ihn gibt. Darum geht die Geschichte mit Judas so schrecklich aus. Wenige Tage später trifft Petrus Jesus am See. Er hat in der gleichen Nacht, wo Judas das so bitter bereut hat und vorher ihn verraten hat, Jesus dreimal verleugnet. Ist das weniger schlimm, nicht vergebbar oder doch vergebbar, noch vergebbar? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass Gott Unterschiede macht. Ich glaube, dass der Unterschied ist, dass der Petrus auch in Abgrund seines Versagens gesehen hat. Der wusste das, wie ihn das von Jesus trennt und dass das überhaupt nicht in Ordnung ist. Aber er hat der Brücke über den Abgrund geglaubt. Er hat geglaubt, ich kann umkehren, ich bekomme vielleicht doch Vergebung. Petrus rennt nicht weg von Jesus und in sein Verderben, sondern halbnackt in diesem Boot rennt er auf Jesus zu. Und das ist Petrus in dem Moment völlig egal. In seiner Trauer, in seiner Reue, in seiner Scham sucht er dennoch die Nähe von Jesus Christus. Und dadurch ist das auch möglich. Es muss nicht mal ein wörtliches Bekenntnis geben. Es gibt Umkehr von Petrus, es gibt Vergebung von Jesus, es gibt einen Neuanfang und Heilung. Petrus hofft und glaubt Jesus, vielleicht ist da doch noch ein Mauseloch der Vergebung und Trost und Neubeginn für mich, wenn ich nur in der Nähe von Jesus bin. Genau das, was der Judas beschlossen hat, für mich gibt es keine Vergebung, keine Gnade. Genau das Gegenteil hat Petrus getan. Er hat gesagt, wieder den Augenschein, und obwohl ich diese Last in mir trage, ich glaube ihm das, vielleicht gibt es doch noch eine Chance für mich. Das ist Glauben, Leute. Wieder den Augenschein anzunehmen, vielleicht mag er mich ja doch, vielleicht liebt er mich ja doch, vielleicht gibt es eine Chance für mich, vielleicht gibt es eine Umkehr für mich. Petrus wird nicht enttäuscht. Es geht bei Jesus ja überhaupt nicht darum, Petrus bloßzustellen, du hast mich dreimal verleugnet. Es geht ihm überhaupt nicht um Vergeltung. Es geht ihm nicht um Abrechnung. Jesus geht es um die Wiederherstellung von Vertrauen. Um das Festmachen dieser Verbindung zu Gott. Und um die Überwindung dieses riesigen Abgrundes für die Sünder. Es ist dreimal verleugnet worden, es wird dreimal benannt und dreimal vergeben. Und dann ist es für immer für immer ausgeräumt, verschwunden in dem Abgrund der Gnade und nicht aufsteigend aus dem Abgrund der Sünde. Und das ist die Brücke, auf die Petrus sich stellt auf seinem Weg zu Gott. Und das kannst du glauben. Du kannst vor Gott dazu stehen, was du gesagt und gedacht und getan hast. Du kannst davor stehen vor Gott und eingestehen, was du alles nicht getan hast und hättest besser tun sollen. Du kannst dir vor Gott klar machen, wie du bist. Bis in die Wurzel verdorben eigentlich. Und du kannst aussprechen, wer du bist. Ich weiß das, kannst du sagen. Ich bin und hab's verstanden, ich bin eine Sünderin. Ich bin ein Sünder. Ich weiß, dass ich unendlich weit weg von dir bin. Ohne Aussicht, es jemals zu schaffen, doch zu dir zu kommen. Auch nur einen Hauch dir entsprechen zu können. Und du kannst ihm glauben, dass Gott das alles überwindet. Dass Gott vergibt, was da ist und dass er das wegnimmt und dass er diese ständigen Störfeuer und Störpeilungen ausräumt. Und dass er dir einen Boden unter den Füßen gibt, auf dem du stehen kannst, auf dem du dich nicht fürchten musst, auf dem du nicht herumtrippeln musst, weil du dauernd das Gefühl hast, jetzt mache ich vielleicht schon wieder das verkehrt. Du kannst Jesus die Brücke beschreiten und ihm folgen. Du kannst vor allem seine Nähe suchen. Da kann dir diesbezüglich nichts passieren. Seine Nähe zu haben, einen guten, ständigen Umgang mit Jesus zu pflegen, ist niemals falsch. Und dann werden deine Schritte fester. Das kannst du einfach glauben und losgehen, trotz der Sünde, und ankommen bei ihm. Amen.